Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück zu den besten 30 Minuten deines Tages. Wir sind wieder back mit neuen Folgen und ich habe mir, wie immer eigentlich, heute wieder einen ganz speziellen Gast rausgesucht, der uns mit Sicherheit einiges erzählen kann über seinen bzw. ihren spezifischen Bereich. Ich sage erstmal ein herzliches Hallo an diesem schönen Freitag, Mittag, Nachmittag, nach oder in die Nähe von Saarbrücken an Sarah München. Hallo Sarah.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das hat natürlich alles so ein bisschen einen Grund. Ich versuche mal vielleicht ganz kurz die Leute abzuholen, warum jetzt genau du da bist. Also erstens mal, es ist sehr, sehr erfreulich, dass du seit kürzerer Zeit in unser Markenbotschafter-Team von Optimum Performance dazugestoßen bist. Das habe ich dann noch gar nicht gewusst, was für eine tolle Background-Geschichte du eigentlich noch mitbringst. Aber das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Aber im Zuge dessen haben wir sehr schnell festgestellt, okay, es gibt sehr viele Überschneidungen, worüber man auch sprechen kann. Eine der Überschneidungen ist natürlich, dass du praktizierende Frauenärztin bist. Dazu kannst du natürlich uns gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht übergebe ich einfach mal an dich. Erzähl doch mal ein paar Takte zu dir, Sarah. Wer bist du so? Was machst du so? Wo kommst du her? Wir wissen ja schon ein bisschen was.
Also ich bin 30 Jahre, wohne im Saarland, bin auch geborene Saarländerin, habe in Köln studiert, bin nach dem Studium dann nochmal zurück und so ganz klassisch erstmal im Krankenhaus gearbeitet für fast 4 Jahre und mich dann aber so vor circa 1,5 Jahren dazu entschieden, dass ich mich eher in der Praxis sehe, in der langfristigen Betreuung meiner Patientinnen und bin jetzt ja seit Anfang letzten Jahres in der Praxis als angestellte Ärztin in der Gemeinschaftspraxis Gynäkologie und Geburtshilfe und ja, habe da einen ganz tollen Job.
Also erstmal alle vielleicht Eltern, die jetzt auch schon mal zuhören oder die Kinder haben, die werden auf jeden Fall, also so wie ich auch, ich habe sofort Flashbacks zu dieser Zeit, wo wir ja auch bei der Frauenärztin unsere Termine hatten. Das war immer eine sehr spannende und aufregende Zeit. Ich glaube, allein schon das ist irgendwie auch, also das mitzukriegen als Ärztin ist bestimmt auch toll. Und dann, ich versuche mal ein bisschen zurückzugehen. Also das hast du ja gesagt, 26 bist du da gewesen, als du fertig warst. Ich habe mal so ein bisschen zurückgerechnet in der Zeit. Du warst dann schon sehr schnell unterwegs. Kann das sein, ja?
Ja, also ich habe tatsächlich mit 17 Abi gemacht.
Krass.
Also wir hatten halt nur 12 Jahre Schule, dadurch mit 17 Abi. Ich wusste aber nach der Schule erstmal gar nicht so recht, wohin mit mir. Und habe erstmal Praktika gemacht, habe auch überlegt, Tierärztin zu werden. Es ist dann aber doch in die Humanmedizin, bin ich dann doch gegangen, habe ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus hier im Saarland, auch in der Gynäkologie und Geburtshilfe und dachte dann so, wow, okay, das ist wunderschön, das ist fantastisch. Mhm. Habe meine ersten Geburten miterlebt und war total begeistert. Und dann dachte ich, okay, Humanmedizin ist mein Ding und habe mich beworben. Im Endeffekt bin ich in Köln gelandet, worüber ich total froh bin, weil in Köln das Studium war einfach total cool. Das war ein Modellstudiengang, also bedeutet, dass das Studium dann nicht so ganz klassisch in Vorklinik und Klinik unterteilt war, sondern dass man auch in der Vorklinik schon mehr praktische Sachen gelernt hat. Also
cool.
Das fand ich halt super attraktiv, total cool und auch so von den Mitstudenten war es in Köln direkt sehr entspannt. Also es war nicht so dieses, oh Gott, wir sind jetzt irgendwie alle Medizinstudenten und wir lernen nur den ganzen Tag.
Und haben kein Leben mehr.
Ja, genau. So, sondern es war auf jeden Fall so auch eine gute Stimmung direkt. Klar, das Studium ist schon echt anstrengend gewesen. Vor allen Dingen auch so Anatomiesemester. Das hat schon an einem gezerrt, aber so mit den Leuten drumherum war es einfach echt total schön und Köln war eine super gute Zeit.
Cool.
Ja.
Ja, das reicht erstmal schon mal als kleine Einordnung, wie das alles so funktioniert. Das heißt, du hast natürlich dann trotzdem, wenn du vielleicht mit 18 angefangen hast, da schon 8 Jahre gehabt auch, ne? Und das reicht dann vielen schon, ne, aus das dann zu beenden. Also erstmal muss ich sagen, ist so cool, wenn du es gerade erzählst, weil wir hatten ja hier schon alle möglichen Leute, ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, also von Ärzten bis hin zu Leuten, die aber, ja, ich sag mal, eher modernes, ganzheitliches Gesundheitscoaching oder sowas auch machen, was wir ja auch anbieten. Das habe ich mir gerade so vorgestellt, wie so die Leute so gegeneinander sich überstehen, so traditionelle Medizin hin zu modernen Sachen. Aber jetzt gerade, wo du erzählt hast, dass du Leute auch langfristig betreuen willst, da muss ich sagen, das ist ja möglich, ne? Es ist ja wirklich, es kommt ja auf den einzelnen Menschen oder in dem Fall auf den Arzt oder Ärztin in deinem Fall auch an, dass man jemanden auch ordentlich versorgt. Weil ja oftmals, glaube ich, auch die Bedenken von Leuten, die sind auch bestimmt auch gar nicht so weit hergeholt, dass man sagt, boah, ich krieg gar nicht mehr so vielleicht die Betreuung, die ich bräuchte. Also wir haben bei unserer Frauenärztin eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, vielleicht kannst du ja mal kurz so ein bisschen erzählen, so, ja, wie sieht dein täglicher Alltag aus? Was sind das Leute, die wahrscheinlich kommen, die ein Kind erwarten, dann auch in der Nachsorge. Erzähl mal so ein bisschen.
Also das Spektrum ist auf jeden Fall sehr, sehr bunt und sehr groß. Von jetzt so den 13-, 14-jährigen Mädels, die zum allerersten Mal zum Frauenarzt gehen, die vielleicht erstmal nur ein Beratungsgespräch möchten oder Verhütungsberatung möchten, bis über natürlich Kinderwunsch, Schwangerschaft, Schwangerenbetreuung. Im Allgemeinen habe ich auch in der Klinik super viel gemacht. Das heißt, das ist immer auch noch mit so ein kleiner Schwerpunkt, Ultraschalldiagnostik, da ein bisschen genauer hinzuschauen, bis hin zu beginnenden Wechseljahren und auch älteren Darmkrebspatienten. Das ist eigentlich sehr, sehr vielseitig. Und was ich auch immer merke, ich habe ja super viele Neupatienten, gerade weil ich ja erst seit letztem Jahr mit in der Praxis bin. Und ganz viele neue Patienten kommen von anderen Frauenärzten natürlich und erzählen dann erstmal, nachdem ich mit denen in Ruhe gesprochen habe, Anamnesegespräch gemacht habe, wie überrascht sie sind, dass ich mir erstmal die Zeit für sie nehme. Und das erschrickt mich immer so ein bisschen, weil ich mir denke, wenn ich die Menschen nicht kennenlerne, kann ich ihnen auch nicht helfen. Und genau das, finde ich, ist in der Praxis halt so wichtig, dass ich mir einfach die Zeit nehme, die Menschen kennenzulernen. Und klar ist dann so ein Erstgespräch länger und manchmal ist man dann halt auch ein bisschen länger in der Praxis, macht ein bisschen Überstunden, aber es bringt mir nichts, wenn ich die Patienten nur hinsetze und sage, ja, jetzt ziehen Sie sich mal aus, wir machen jetzt Vorsorge, ohne überhaupt den ihr Background zu kennen, zu wissen, was sie schon so im Leben hinter sich haben. Gesundheitliche Geschichte natürlich, Krankheiten, also das finde ich einfach total wichtig, sich erstmal Zeit für die Patienten zu nehmen und dann eine Beziehung einfach aufzubauen.
Ah, okay, bist du wieder da? Sorry, ja. Es hat nämlich gerade kurz. Ah, siehst du eigentlich, also wir machen es eben kurz Break, ich schneide das dann raus. Siehst du mich gut oder ist es bei dir verkrisselt?
Aktuell ist alles gut.
Okay, weil ich sehe dich nämlich verkrisselt. Es könnte natürlich sein, aber ist nicht schlimm. Wir gucken jetzt mal weiter, wie es funktioniert und hoffen einfach auf das Beste. Das ist oftmals schon, hat auch schon funktioniert, hat auch schon nicht geklappt, aber wir hoffen einfach, dass es soweit funktioniert. Ich schneide das dann später raus.
Okay.
Vielleicht kannst du nochmal die letzten 2, 3 Sätze gerade so ein bisschen zusammenfassen, was du gesagt hast, weil die habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Moment.
Also ich habe nur mitbekommen, dass viele überrascht sind, dass du dir so viel Zeit nimmst.
Also ich finde es vor allen Dingen halt super wichtig, wenn man einen Patienten zum ersten Mal kennenlernt, dass man erstmal sich die Zeit nimmt, herauszufinden, was das für ein Mensch, was sind da für Bedenken, was da für eine Krankheitsgeschichte. Und ich meine, man muss ja eine Beziehung zum Patienten aufbauen, um denen überhaupt zu helfen. Und das, finde ich, ist somit das Wichtigste in der niedergelassenen Tätigkeit und der größte Unterschied auch für oder zur Klinik im Endeffekt.
Jetzt natürlich direkt meine Frage eigentlich darauf hin, weil das weiß ich tatsächlich auch so, naja, was heißt aus erster Hand, aber das ist ja oftmals das auch, was oder vielleicht so ein bisschen kritisiert wird. Der Faktor natürlich, was habe ich jetzt an einem Patienten, wie viel Zeit, wie viel bringt er mir halt natürlich auch monetär ein, das muss man ja immer so ein bisschen auch natürlich beachten. Also meine Frage ist einfach, die Frage, also du bist natürlich jetzt eine junge Ärztin, die, sagen wir mal, die Jüngeren sind dann immer motiviert, egal in welchem Beruf, und es ist auch ganz toll und gerade jetzt im Gesundheitsbereich noch wichtiger. Frage ist, kann man das natürlich dann so halten? Also, was denkst du, wie unser Gesundheitssystem, also was hättest du gerne oder was sind deine Gedanken dazu, ohne natürlich jetzt jemanden hier unter den Bus zu werfen, aber wir haben natürlich die Probleme, die auch allgemein bekannt sind.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Problem, gerade bei der Versorgung der Kassenpatienten. Wenn das eine Patientin ist, die einmal im Quartal kommt, unkompliziert, keine großen Probleme, dann ist das gut machbar. Aber wir haben ja natürlich ganz viele Patienten, die mehrfach kommen, die Probleme haben, die dann 2, 3, 4 Mal im Quartal kommen. Und dann ist es leider so, dass wir da meistens eigentlich nicht genug Geld für die Behandlung bekommen. Ja. Das ist super, super schwierig. Es gibt ja ganz viele Leistungen, auch die Krankenkassen nicht bezahlen, diese IGEL-Leistungen. Und man muss schon sagen, ohne diese IGEL-Leistungen ist es super schwer bis eigentlich gar nicht möglich, eine Versorgung der Kassenpatienten in der Praxis sicherzustellen und gleichzeitig noch alle Mitarbeitenden zu bezahlen, die Geräte zu bezahlen und was alles so drumherum ist. Und richtig ist es natürlich dann auch, oder für mich, sage ich mal, wäre es jetzt auch nicht richtig, dann zu sagen, ich nehme nur noch Privatpatienten, weil das, ich finde, alle sollten gleich behandelt werden.
Irgendwie schließt das auch so eine Gruppe, finde ich, immer aus, weil es ist so, ich meine, ich war selber ganz lange auch Kassenpatient und denke mir immer so, ja, es gibt auch viele Leute, die gar nicht in diese Entscheidungs vielleicht reingehen und sagen so irgendwie privat oder so oder selbstständig oder wie auch immer. Für die ist dann ganz klar, ich bin irgendwo angestellt, ich bin Kassenpatient, und da finde ich einfach so krass, wenn man dort einfach diesen Stift ansetzt und sagt so, ha, so, das ist jetzt dein Pech, und wir kennen es ja nicht anders. Wir kennen alle so, ich bin von meinem Arbeitgeber versichert und ich gehe davon aus, dass ich versorgt werde, wenn ich irgendwas habe. Und das ist natürlich dann irgendwann dieses Spektrum so weit auseinander geht, ist natürlich schon sehr, sehr traurig, muss man sagen. Und ja, ich glaube, wir werden jetzt wahrscheinlich heute in der Folge nicht die Patentlösung irgendwo finden, aber man kann natürlich nur hoffen, dass, und das ist vielleicht auch ein Punkt, zu dem ich jetzt als nächstes gehen würde, ist, wie man quasi sich selber auch noch individuell weiter versorgen kann. Und ich, also so wie ich dich jetzt einschätze, so modern, wie du quasi auch eingestellt bist, denke ich mit Sicherheit, dass du auch eine gewisse Meinung zu den Themen, also Coachings vielleicht im Thema Frauengesundheit, wie können die oder bei welchen Themen können die mehr helfen, wozu ihr zum Beispiel jetzt keine Chance mehr habt und so weiter. Also gerade so im Thema hormonelle Versorgung oder hormonelle Aufstellung von Frauen, da ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen auch erzählen, so sind diese hormonellen Probleme, also auch vielleicht auch aufgrund von Verhütung, ist das ein Thema, das oft bei dir, also täglich quasi, wöchentlich bespielt wird?
Ja, also Hormone ist natürlich ein zentrales Thema bei uns. Ja. Das kann von Probleme durch externe Hormone, sprich Pille mit Stimmungsschwankungen, Depressionen, Unverträglichkeiten bis hin zu internen Hormonstörungen, klassisches Problem PCO-Syndrom bei ganz vielen Frauen, also sprich eigentlich im Endeffekt zu viel männliche Hormone im Körper und auch Probleme, was so den Zuckerstoffwechsel angeht etc., noch so ein bisschen komplexer natürlich alles gesehen. Solche Hormonstörungen haben wir super, super viel. Ich würde auch auf gar keinen Fall jetzt zum Beispiel die Pille verteufeln. Das kann auch für viele Patienten die Lösung sein, um Hormonstörungen, die von innen her bestehen, gut zu regulieren. Aber es gibt natürlich auch viele andere Optionen. Was viele Frauen auch möchten, ist natürlich, weil das früher so ganz klassisch war, alle bekommen erstmal die Pille, wenn sie zum Frauenarzt gehen. So ohne irgendeinen Grund. Und sie sind jetzt, keine Ahnung, 16 oder 18, sie kriegen jetzt die Pille aufgeschrieben, obwohl die Patienten das eigentlich gar nicht unbedingt möchten, nicht brauchen. Und es kommen dann auch viele zu mir, die sagen, ja, mein alter Frauenarzt hat gesagt, ich soll einfach die Pille nehmen, aber ich will die eigentlich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann spreche ich natürlich auch immer erstmal mit denen und sage, naja, es ist erstmal ihr Leben, es ist ihr Körper, es ist ihre Entscheidung. Sie dürfen die Tablette noch einfach absetzen. Natürlich müssen wir dann gemeinsam schauen, bekommen sie Beschwerden, was gibt's, was wir vielleicht optimieren können. Es gibt aber super viele pflanzliche Optionen, wo man sagen muss, ganz viele Patientinnen bekommen mit pflanzlichen Mitteln entweder eine bessere Stabilisierung der Hormone oder mindestens eine gleichwertige Stabilisierung der Hormone hin, wie vielleicht mit einer Pille, die sie seit 10 Jahren genommen haben, die sie aber gar nicht nehmen wollen oder auch nicht brauchen, weil sie ja halt vielleicht auch gar nicht verhüten, sondern der Frau hat nur gesagt, oh, sie haben ja schlechte Haut und sie sind eine Frau, so ungefähr.
Ja. Das hat man, ja, also das kenne tatsächlich ich auch noch so aus, weiß ich nicht, aus dem, was man eben so mitbekommt, wenn man ja auch mal jünger war und dann irgendwie dort die erste, zweite, wie auch immer, Freundin hatte und irgendwie damals natürlich macht man sich ja da so als oder als Junge, als Mann oder junger Mann noch mal weniger Gedanken und da denkt man immer so, krass, das muss ja irgendwie so sein. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt aktuell einfach in der jetzigen Zeit viel mehr, also ich weiß noch damals, als meine Frau Caro damals auch gesagt hat, also ich will die Pille einfach nicht mehr nehmen, weil sie sich selber auch in dieses Thema reingearbeitet hat. Und du als Mann natürlich erstmal, also auch denkst so, okay, krass, also ich habe mich zum Beispiel völlig überfordert gefühlt, überhaupt dazu eine Meinung abzugeben, weil ich einfach nicht in dem Körper bin und auch einfach, ich finde so, wer bin ich, dass ich jetzt sagen würde, das finde ich aber besser oder schlechter oder sonst irgendwie. Ich fand das total schwierig. Deswegen, also das hormonelle Konstrukt, das körperliche Konstrukt ist so vielschichtig. Und jetzt ist vielleicht ein Punkt, den wir versuchen mal zu verknüpfen, denn ich bin ja jetzt auch jemand, der witzigerweise wenn wir aufnehmen, morgen steht mein Vortrag auf der FIBO an zum Thema zyklusbasiertes Training. Und jetzt connecten wir uns auch quasi an dieser Stelle vielleicht ein bisschen, denn du bist ja auch Sportlerin und kannst, oder vielleicht können wir ein bisschen was darüber erzählen, wie Sport, vielleicht auch teilweise übermäßiger Sport, denn auch da habe ich leider schon sehr, sehr viel erfahren und auch schon sehr, sehr viel ja, behandelt, wie der Sport Auswirkungen haben kann auf das weibliche Hormonsystem. Vielleicht hast du ja ein Beispiel irgendwo im Kopf von jemandem, der auch schon mal da war oder vielleicht irgendwas in die Richtung. Denn das ist tatsächlich ein sehr spannendes und ein sehr komplexes und wirklich ein sehr, sehr sensibles Gebiet.
Ja, tatsächlich habe ich da auch immer wieder Patientinnen bei mir sitzen. Klassisches Symptom ist Ausbleiben der Periode. Ganz viele Patienten, die kommen ja, ich weiß gar nicht, was los ist. Seit 3 Monaten kommt meine Periode nicht mehr. Ich kann aber nicht schwanger sein, weil zum Beispiel nicht in der Partnerschaft, keine neuen Medikamente, sonst immer regelmäßig. Ja, dann geht es immer erstmal um Lifestyle. Was hat sich denn geändert? Und natürlich Stress im Allgemeinen ist da immer ein großes Thema. Stress, Cortisolspiegel hat großen Einfluss darauf, was mit unseren weiblichen Hormonen passiert. Und genau das ist auch bei vielen dann das Problem, in Anführungszeichen, dass zum Beispiel exzessiv Sport betrieben wird oder auch bei Geschichten wie oder Krankheiten wie Anorexie, Essstörungen im Allgemeinen, Unterversorgung im Körper, man da einfach auch das Problem hat, dass der Körper irgendwie versucht, damit klarzukommen und sich teilweise dann so runterschraubt, beziehungsweise Cortisol so ausschüttet, dass einfach unser Zyklus nicht mehr richtig funktioniert. Das ist auch auf jeden Fall immer ein Thema bei Kinderwunschpatientinnen, die auch oft kommen mit, ich will jetzt aber unbedingt oder wir wollen jetzt unbedingt und sehr viel Stress im Körper haben. Stresshormone blockieren einfach unseren normalen Zyklus so, dass dann auch ganz oft das Problem einfach ist, da haben wir keinen normalen Eisprung, da haben wir nicht die Möglichkeit, gut schwanger zu werden. Und ich sehe dann bei vielen Patientinnen, was das angeht, auch wenn man dann mal ihnen Optionen an die Hand gibt, ein bisschen Stressabbau oder vielleicht auch Hoffnung gibt, was wir alles für Optionen haben, dass das auf jeden Fall irgendwie klappen wird. Und sie dann vielleicht so ein bisschen abschalten können oder auch mal einen Urlaub machen. Und dann kommen die ganz oft nach 2, 3 Monaten zurück und sagen, oh, Frau München, ich bin jetzt schwanger geworden und juhu, und dann, wir haben es geschafft. Und da merkt man halt auch super viel, was da Stress und halt zum Beispiel auch Stress durch exzessives Training, durch einfach übertriebenes Training mit unserem Körper anstellen kann.
Also ich muss gerade auch mal einhaken, weil das ist wirklich ein so spannender, also ich mache ja meine Vorträge hier auch über zyklusbasiertes Training jetzt auch schon öfter, ne, auf verschiedenen Veranstaltungen und so weiter. Und ich merke immer wieder, dass dieses Thema, also erstmal ist natürlich immer die Frage so, Da steht jetzt ein Mann und erzählt uns was. Und dann nach dem Vortrag ist immer ganz cool zu sehen, weil ich mache meistens so die Frage vor dem Dings, wer denkt, dass ich nichts dazu sagen kann so besonders? Und da gehen dann schon manchmal so ein paar Hände so zweifelnd hoch. Und am Ende ist es dann zum Glück so, dass ich die meisten dann doch überzeugen kann. Ich sage auch immer ganz konkret am Anfang, Leute, ich bin natürlich keine Frau, also das ist ja also offensichtlicherweise, und ich will euch auch nicht erzählen, wie ihr es besser machen könnt, weil ich denke, ich weiß es viel besser, sondern ich kann euch die Erfahrungswerte ebenso auch so ein bisschen mitgeben. Und das Thema ausbleibender Periode ist also in meinen Vorträgen immer präsent, da kommen sehr viele Frauen, auch teilweise super später noch, weil sie sich auch nicht trauen, das tut mir immer noch mal mehr leid, aber natürlich gerade das sind dann nochmal die Gespräche, die ich extremst versuche, mir Zeit zu nehmen, um mit jemandem das Thema so ein bisschen aufzuarbeiten. Also das passiert wirklich sehr, sehr oft, und das, was du hast gerade so viele coole Sachen gesagt, ich glaube teilweise, ich hoffe, man hört es auf dem Podcast, weil wir teilweise wieder einen Hänger drin hatten, also das ein großes Thema ist Stress, Lifestyle natürlich, sehr viel von Cortisolausschüttung, das blockiert so viel, nicht nur im weiblichen Hormonhaushalt, auch allgemein bei allen Menschen, ich sehe es immer wieder auch bei unseren Beratungen, und was eine ganz entscheidende Sache ist, ich habe es jetzt gerade wieder neu in meinen Folien nochmal für morgen gelesen, das sogenannte Low Energy Availability. Und zwar ist es so, dass der Körper eine gewisse Art von Energie braucht, um normal zu funktionieren und alle körpereigenen Prozesse zu unterhalten quasi so und zu versorgen. Und viele Frauen gehen ja durch zum Beispiel durch eine Diät oder weniger essen. Das ist ja sowas von bekannt und einfach ja leider so so beliebt geworden. Das ist schlank sein und weniger essen und Kalorien. Und wenn ich mit 1200 Kalorien durchkomme, bin ich super. Und da wird so viel zerstört im System dadurch. Ich habe da eine Rechnung nämlich zum Beispiel gemacht mit einer Athletin. Also nur mal so, dass man so ein paar Zahlen vor Augen hat. Also 1200 Kalorien ist wirklich schon... Also wirklich sehr, sehr wenig, esse ich gefühlt zum Frühstück. Ne? Und da ist ein Beispiel in meinen Folien drin, und da ist eine Athletin mit 60 Kilo Körpergewicht und einem, ich glaube, um die 20% Körperfett. Also das ist, ich würde sagen, normal, weil Frauen haben halt nun mal generell ein bisschen mehr Körperfett, auch berechtigterweise. Thema Leptin zum Beispiel. Und da ist es so, dass diese Athletin quasi, um nicht in dieses Low Energy, also quasi unterschwellig quasi immer irgendwie nicht alles dabei zu haben, muss die an die 3000 Kalorien, müsste sie essen, um das ordentlich zu versorgen. Und jetzt ist einfach schon klar, wie groß die Gap eigentlich ist, wie manche Leute sich dann runterhungern und sich wirklich kaputt hungern, muss man fast schon sagen. Das nur als kurzes Beispiel einfach mal nur so eingeworfen. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört, und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen, und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Das ist super erschreckend. Wie viele Frauen auch denken, also ich habe auch viele, die dann sagen, ich möchte aber gern abnehmen, und dann frage ich auch immer so ein bisschen, na, wie haben sie es denn geplant, was haben sie denn umgestellt und wie essen sie denn, und dann erzählen manche auch wirklich von so unfassbar niedrigen Kalorienmengen am Tag, und dann besprechen wir auch, ich meine, ich bin jetzt keine Ernährungsberaterin, aber dann besprechen wir auch, dass das definitiv nicht gesund ist und nicht gut ist. Ja. Ich rate dann auch immer, sich an jemanden zu wenden, der sich wirklich damit gut auskennt und das richtig auszurechnen. Aber es ist halt, viele sagen dann, ich esse ja dann nur noch 2 Bananen am Tag und noch eine Scheibe Brot, ich muss doch jetzt abnehmen. Dabei kann der Körper dann ja noch nicht mal abnehmen, weil das ja gar nicht so funktioniert. Ich meine, wenn man so auf Reserve ist, dann versucht der Körper ja alles irgendwie noch beisammen zu halten. Aber das ist schon echt, ja, auch erschreckend, wie viel das in vielen Köpfen so ja festgesetzt ist, dass man einfach nur wenig und das wäre dann gut.
Gut, auch Leute, dass ihr es nochmal hört jetzt von einer Ärztin, das ist nicht immer nur ich nur der Einzige bin, der es sagt. Sehr schön, dass wir uns da nochmal so auch ergänzt haben. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem. Ich kann mich auch sehr gut erinnern noch an meine Vortragsreihen, weil da ist auch eine Folie drin, und das muss man leider so, ja, plakativ in Anführungszeichen einfach formulieren. Auf der einen Folie steht, dass wenn der Zyklus ausbleibt, dann Körper quasi eine der Basisfunktionen, nämlich dass die Fruchtbarkeit einfach ausschaltet. Und das ist natürlich schon erstmal natürlich ein Hammer, auch für jemanden, der vielleicht sich in dieser Situation befindet. Und ich kann mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich Leute auch in meinen Vorträgen schon hatte, die vielleicht dann aufgrund dieses Fakts einfach, der dann nochmal so untermauert worden ist, dann wirklich teilweise auch ja die Veranstaltung quasi teilweise verlassen haben, weil ich denke, dass es halt in dem Moment einfach auch so sehr dann präsent war und so und scheiße, ich habe gerade wirklich eine wichtige Körperfunktion einfach von mir ausgeschaltet im Prinzip, ausgeknipst, weil ich gerade versuche, mich runterzuhungern. Das ist heftig, ne?
Ja, das ist einfach super erschreckend, wenn man dann, glaube ich, realisiert, man tut seinem Körper sowas Schlechtes, dass einfach man nicht mehr in dem Moment fruchtbar ist, dass man keine Periode mehr hat. Und gerade wir Frauen merken das halt an den Körperfunktionen. Ich meine, bei euch Männern, ich meine, ihr habt das Gleiche, den gleichen Stress im Körper, aber ihr habt nicht dieses Alarmsignal, ja. So, okay, ich habe auf einmal keine Blutung mehr, so, irgendwas muss ja falsch sein. Und ich glaube, für viele Frauen ist es auch schwer zu verstehen. Natürlich schaue ich nach organischen Ursachen, wenn so jemand zu mir kommt. Ich schaue mit dem Ultraschall, sieht da alles gut aus und könnte ja auch eine Zyste sein oder, wenn man nichts findet, dass man dann einfach realisieren muss, es ist gerade der Stress, auf welcher Basis der Stress auch immer beruht, aber dieser Stress, den ich meinem Körper antue, ich tue meinem Körper sowas Schlechtes, dass ich nicht mehr richtig funktioniere in meinen normalen Körperfunktionen. Und gerade Fruchtbarkeit ist ja eh ein super sensibles Thema. Ja. Das ist halt echt krass, aber ich finde es super, super cool und wichtig, wie du diese Vorträge hältst und dass du da einfach auch aus, gerade aus der männlichen Perspektive, trotzdem das so sensibel und aufmerksam einfach so dieses Wissen weitergibst.
Ich sag auch immer, also es ist erst nochmal gut natürlich zu hören, dass du das jetzt auch so siehst, weil ich muss auch sagen, es gab schon Zeiten, da habe ich so viele weibliche Athletinnen betreut, in egal in welchem, also ich sag mal so dieses Niveau von irgendwelchen Bundesliga, zweite Bundesliga, Olympia teilweise auch, wo ich fast schon, also selber irgendwann mal morgens aufgewacht bin und gesagt habe, Alter, ist das jetzt normal? Weil ich habe gar nichts anderes mehr gehört. Also gerade bei Leistungssportlerinnen ist das ja wirklich was, was, also ich muss leider so sagen, ich erzähl mir drei an der Hand Leistungssportlerinnen, die sagen, bei ihnen ist das alles in Ordnung. Das wird wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, diese Damen zu finden. Und da dachte ich mir natürlich so, okay, krass, wir sind natürlich jetzt, das ist nochmal ein ganz anderes strukturelles Problem wahrscheinlich, was jetzt mit Sport und Leistungssport und überhaupt nochmal zu tun hat. Aber das ist einfach, man muss einfach sagen, diese Körperfunktion der Fruchtbarkeit ist einfach etwas, was, wenn das abgeschaltet wird, dann ist im Körper auf jeden Fall etwas nicht in Balance, nicht in Ordnung. Und das ist oftmals natürlich auch mit dem Thema Nahrungsaufnahme auch verbunden, weil der Körper läuft dann halt einfach leer. Es gibt nicht die nötigen Nährstoffe und das ist einfach einer der wichtigen Gründe, warum zum Beispiel, und du bist ja jetzt auch jemand, der von unseren Produkten auf jeden Fall auch schon Gebrauch macht, das ist eine der Sachen gewesen, die ich immer wieder auch im Hinterkopf hatte bei der Entwicklung von Produkten. Das ist immer wieder was kommt einfach. Also was brauchen eigentlich Frauen? Was ist das, warum am meisten quasi die Menschen bei Leuten mit Mängeln quasi zu Ärzten gehen und sich dann daraufhin untersuchen lassen? Und das ist einfach bei Frauen einfach das Thema Eisen, Folsäure oder die Kombination von beidem, wie es jetzt zum Beispiel auch in unserem Produkt zu finden ist, ist ja nicht einfach so, sondern das ist schon aus einem gewissen Need raus. Und zum Beispiel bei Eisen ist es halt so, Frauen leiden ja generell 10-mal häufiger an einem Eisenmangel als ein Mann, einfach wegen der Monatsblutung. Ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, jemand hat sie. Und wenn er sie nicht hätte, dann ist wahrscheinlich sowieso ein Eisenmangel vorliegen und wahrscheinlich nicht nur das. Ich finde das einfach so krass zu sehen, wie gut man halt immer in so einen weiblichen Körper einfach reingucken kann. Teilweise auch schon von außen.
Ja, und manchmal finde ich es auch erschreckend, wie wenig bewusst das vielen Frauen ist. Also klar, es gibt auch Patienten, denen ist das ganz klar, mein Körper braucht das und das macht auch Sinn. Aber auch klar, irgendwie noch so Blut, Eisen, Hämoglobin, okay. Aber Folsäure ist auch sowas, wo viele sagen, ah, okay, Folsäure, ja, okay, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass ich das so brauche. Und ja. Das ist super wichtig. Und ja, auch gerade euer Produkt ist halt auch was, was man gerade in der Kombination dann auch ans Herz legen kann. Auch vor allen Dingen finde ich, die Eisenprodukte, die sonst so viel auf dem Markt sind, sind ja oft auch ja, schon sehr hochdosierte, klar, bei einer starken Anämie, bei einem starken Eisenmangel kann man da auch drüber reden. Aber von der Verträglichkeit ja auch schwierig. Und schlechte
Genau.
Verträglichkeit führt zu Non-Compliance, Patienten nehmen es doch nicht ein und wir sind in so einem Teufelskreis, bringt dann doch keinem was. Und einfach so eine eher so eine Basisversorgung schon von Grund auf herzustellen, hilft da auch dann, wenn man dann stark blutet oder einen höheren Bedarf hat, oder auch wenn es dann Folsäuregrad auch unbedingt bei Kinderplanung, Kinderwunsch super, super wichtig, dass man da einfach schon gut versorgt ist, muss, glaube ich, mehr ins Bewusstsein von vielen, vielen Frauen kommen.
Ich möchte das auch noch mal ganz kurz nur erklären, was du damit meinst, vielleicht auch mit dem Thema, welche Form und so weiter, wie ist das aufnehmbar, verträglich und so. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand, das ist ja das Problem immer, jetzt kommt jemand zum Beispiel zu dir, ihr stellt fest, ey, ich habe einen Eisenmangel, jetzt, wenn es nicht gerade die Ärztin du bist, sondern vielleicht jemand anderes, ah ja, ich habe hier ein Produkt, Apotheke, dies, das, geh da hin, hol dir das. So, jetzt ist das oftmals ein Eisen, das zum Beispiel ein Oxid ist, ein Sulfat, also solche Eisenformen, die wo du gerade angesprochen hast, die eigentlich eher schwierig manchmal für den Körper sind, weil sie nicht besonders gut verträglich sind. Viele Frauen berichten ja auch dann, ich vertrage das überhaupt nicht gut, eigentlich bei der Aufnahme. Und deswegen zum Beispiel kann man natürlich, ist nicht immer ein Apothekenprodukt auch gleichzeitig besser als irgendwas anderes auf dem Markt vielleicht. Habe ich schon oft leider auch gesehen. Wir haben das zum Beispiel ja so gelöst, dass wir ähnlich wie beim Magnesium das Bisglycinat auch beim Eisen verwenden. Also das sogenannte Eisenbisglycinat. Heißt, klingt natürlich ein bisschen wild, ist einfach nur damit zu erklären, das Eisen ist gekoppelt an die Aminosäure Glycin und dadurch ist der Körper in der Lage, es besser aufzunehmen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich mache diesen Vergleich oftmals, nennen Magnesium oder einen Eisen, nicht in Bisglycinatform, die gehen quasi alle dieselbe Ausfahrt auf der Autobahn wie alle anderen Nährstoffe, also alles, was da so zusammenkommt, was wir einnehmen. Und das Bisglycinat, also ob das jetzt Eisen ist oder Magnesium oder auch beides, das fährt eine besondere Ausfahrt und es hat quasi damit die Chance, das auch mal besser im Körper anzukommen und ist eben auch nochmal verträglicher. Nur für die Leute, die jetzt einfach sich fragen, so von was labert der, welche Produkte soll ich jetzt nehmen? Also bei einem Eisenprodukt zum Beispiel immer darauf achten, oder wenn man jetzt gerade nicht so derjenige ist, der so die Sachen so gut verträgt, ein Bisglycinat ist es eigentlich in jeder Form, wenn ihr es irgendwo findet, eine gute Wahl. Habe ich das richtig gesagt, Frau Ärztin, Frau Doktor?
Sehr schön erklärt.
Super, vielen Dank. Ich muss noch auf eine Sache kurz zurückkommen, weil du es vorhin auch nochmal gesagt hattest, mir nämlich gerade eingefallen. Bei den Vorträgen und Frauengesundheit und so weiter, wenn ihr jetzt vielleicht so denkt, okay, der Stefan, der hat mir schon so viel hier im Podcast ans Ohr gebabbelt, von allem. Ich habe ja schon gesagt, dass ich oftmals auch bei den Vorträgen sofort sage, ich bin keine Frau, ich kann mich nicht reinempfinden, aber ich habe eine Frau zu Hause. Und ich habe auch oftmals schon das live mitbekommen und sehr viele, wir reden ja auch sehr viel über Gesundheit, wir haben eine Firma für gesundheitliche Produkte, wir reden und sprechen natürlich sehr viel über das Thema Gesundheit, auch hormonelle Gesundheit und so weiter. Und ich glaube, wenn man da auch als Mann, und das ist jetzt nämlich wirklich eine wichtige Message auch an all meine Geschlechtskollegen, hört auf eure Frauen mal. Das ist meistens nämlich, was hat Hand und Fuß, was da so zu Hause berichtet wird. Ihr werdet ja nicht nur ein gutes Verständnis über eure Partnerin dadurch gewinnen, sondern auch ein viel besseres Verständnis allgemein über Frauen. Vielleicht auch, wenn ihr mit welchen arbeitet oder müsst oder wie auch immer, so wie in meinem Kontext, weil ich muss ja auch noch mit meiner Frau noch zusammenarbeiten. Da muss man das schon gut verstehen. Aber ihr werdet mit Sicherheit auch Frauen in eurem Umfeld haben. Und ich kann euch nur wirklich sagen, je besser ihr es versteht, desto besser kann man auch ja gemeinsame Lösungen für, ob das jetzt Probleme sind, die irgendwo auftreten, weil oftmals ist ja sowas nicht einfach, dass Leute aneinander geraten, und es irgendwo ein Problem gibt, ist oftmals irgendwie auch damit verbunden, wie es einem gesundheitlich geht, ne? Also ob das jetzt der Mann oder Frau ist. Und deswegen kann ich euch nur dazu raten, das ist wahrscheinlich auch was du oft auch sagst, Kommunikation.
Kommunikation ist so wichtig.
Genau, also das vielleicht nochmal kurz zusammenfassend von uns. Also ich glaube wirklich, dass wir beide natürlich noch sehr viel über verschiedene Themenbereiche jetzt gerade, wenn es um das Thema auch Frauengesundheit, Gesundheit im Allgemeinen geht. Ich würde jetzt total gerne einfach mal eigentlich so ein bisschen diese Episode schließen und gerne ein bisschen hören und Sarah und dich auch gerne nochmal einladen, wenn du jetzt deinen ersten Podcast ja erfolgreich hinter dich gebracht hast, auch wenn wir teilweise ein paar Internetprobleme hatten. Also ich bitte das zu entschuldigen. Vielleicht ist das ja auch gerade nochmal der Grund, warum wir uns auf jeden Fall nochmal zu einer Folge treffen können. Und ich warte auf jeden Fall oder wir warten beide ganz gespannt auf Themenbereiche, die euch, die ihr jetzt zuhört, interessiert. Also was wollt ihr von Sarah wissen? Ihr habt, glaube ich, jetzt die beste Chance, eine langwierige Antwort zu bekommen von jemandem. Wahrscheinlich besser als in jeder Sprechstunde. Also schickt uns eine Nachricht. Was wollt ihr wissen? Wir beide treffen uns und werden euch die Antwort präsentieren. Was sagst du dazu, Sarah, zu diesem Vorschlag?
Das hört sich super an. Vielen Dank auch für die Einladung und auch schon für das erneute Angebot. Ich freue mich total, gerne weiter alle zu begleiten, die Interesse dran haben. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke.
Super, also auch wenn ihr natürlich in der Nähe vielleicht seid oder Saarbrückener Gegend, dann uns für euch interessant ist, dann schreibt mich an. Ich werde es auch in den Shownotes mal deinen Instagram-Account auch verlinken, dass die Leute wissen, wo könnte ich mich vielleicht mal kontaktmäßig auch an dich wenden. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das sind die Folgen, weshalb es diesen Podcast gibt, damit man einfach Leuten einen Mehrwert gibt, irgendwo helfen kann, eine Idee vielleicht irgendwo zünden kann bei jemandem, wo man sagen kann, okay, jetzt nehme ich es in Angriff. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Sarah, auch vielen Dank nochmal an dich für deine Zeit. Wenn ihr uns was zurückgeben wollt, dann geht mal auf Spotify und gebt unserem Podcast eine Bewertung. Das hilft immer sehr, weil wir dann einfach noch die Chance haben, mehr Leute dadurch zu erreichen. Einfach auf den Podcast gehen und diese drei Punkte anwählen und dann kann man die Show bewerten. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende jetzt schon mal, Sarah. Wünsche euch allen eine schöne Zeit und wir sehen uns. Bis dann.